Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lokale Helden. Mein Name ist Carsten Kunert und mit mir in dieser Aufnahme ist der Heiko Mempel. Heiko, grüß dich.
Schönen guten Abend, Carsten. Es ist wieder mal Freitag. Es ist nicht wieder diese Bar. Es ist wieder Eichstätt. Potzpürzen. Wir sind schon wieder in der Pfahlstraße.
Oder immer noch? Oder schon wieder?
Ja, erzähl doch mal. Der geneigte Hörer könnte denken, wir sind so ein paar Häuser weitergezogen seit der letzten Folge, was in der Tat auch so ist. Aber wir liegen schon ein paar Tage dazwischen. Denn wir sind heute zu Gast für unser Projekt Lokale Helden in dem schönen Rädchen 39 Spirits and Cigars. Und jetzt dürft ihr euch dreimal überlegen, was die Hausnummer in der Fallstraße heute Abend ist.
Ich tippe mal auf die 39.
Du hast es erkannt.
Und wir haben einen Gast, nein, eigentlich haben wir einen Gastgeber hier, aber bevor wir den in die Aufnahme reinholen, müssen wir vielleicht noch die Vorgeschichte erzählen, weil genau dieser Laden hier, dieser Zigarren- und Spirituosenladen Downtown Eichstätt, ist eigentlich schuld daran, dass wir dieses Projekt überhaupt machen.
So ein bisschen schon, ja, und nicht nur schuld daran, dass wir das Projekt machen, sondern es ist innerhalb von, ja, 12 Monaten, 18 Monaten zu einem meiner Lieblingsrädchen mutiert.
dazu kommen wir später.
Nein, aber hat sich's natürlich angeboten, mal einen etwas anderen Podcast zu gestalten.
Die Geschichte müssen wir wirklich erzählen. Wann war das? Es war schon Pandemie. Wir hatten schon Masken auf. Und es war tatsächlich hier in der Pfahlstraße 39, dass wir, ja, eigentlich du bist ja der Whisky-Affinere von uns beiden. Und du wurdest hier beraten in einer Art und Weise, dass ich tatsächlich irische Lieder auf einmal gehört habe und schottische Trommeln zu hören geglaubt habe. Und dann habe ich denjenigen, der dich da beraten hat, einfach mal angesprochen, ob er nicht Lust hätte, mit uns einen Podcast aufzunehmen, weil ich einfach so begeistert war von der Gestaltung und von der blumigen Beratung, und das war einfach super. Und drum haben Lokale Helden eigentlich hier ihren Ursprung.
Das war die geistige Geburt des Projekts, da hast du vollkommen recht. Und ich denke, das ist dann auch ein ganz guter Zeitpunkt, einfach unseren Host oder Gastgeber für heute Abend dann auch mal mit reinzunehmen und vorzustellen. Oder am besten stellt er sich einfach selbst vor. Schönen guten Abend, Benedikt.
Hallo, gleich mal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die netten Worte schon mal vorab zum Laden. Genau, also ich bin der Benedikt Behret, ich betreibe den Laden 39 Spirits and Cigars in der Pfahlstraße seit jetzt 2 Jahren und nicht ganz einem Monat. Genau, wir verkaufen eben, wie schon erwähnt, alles, was hochprozentig ist, eigentlich alle Arten von Spirituosen und Zigarren mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem schottischen Whisky. Und genau dazu machen wir eben noch Verkostungen und Tastings. Das war schon so das Grundkonzept, würde ich mal sagen.
Ja, in kurzen, knackigen Worten, ja. Einmal dargestellt. Ja, dein gewählter Schwerpunkt auf die schottischen Whiskys war ja auch dann quasi das Zünglein an der Waage, beziehungsweise das Totschlagargument, dass das ja zu einem, zu diesem, ja, Ereignis dann am Ende vom Tag geführt hat. Und ich war ein bisschen verzaubert. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in der Mischung aus Spielzeugladen für Erwachsene und Haribo Werksverkauf. Ja. Das ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Und natürlich ist mir auch aufgefallen, dass natürlich sehr, sehr ausgewählte schottische Whiskys bei dir im Laden wohnen oder temporär wohnen, ja.
Du, Heiko, aber bevor es die Gäule jetzt schon mit dir durchgehen, vielleicht für die Hörerschaft, beschreib doch einfach mal den Laden von innen. Ich denke mal, gerade die Eichstätter werden von außen schon öfter mal vorbei und reingeschaut haben. Wie schaut's denn innen aus? Und ich frage jetzt explizit dich, weil du dich mit den Begrifflichkeiten ja deutlich besser auskennst als ich.
In der Beschreibung ist es ein was sind das, 40 Quadratmeter, 50 Quadratmeter?
Ja, knapp über 50 und wirkt vielleicht ein bisschen kleiner, weil der Humidor natürlich wieder 2 oder 3 wegnimmt dann.
Mm-hmm. Ansonsten ist es, es ist immer schwierig im Podcast zu beschreiben, es ist so, wie man sich einen Wohlfühlladen für hochprozentige und hochpreisige Genussmittel vorstellt, ein sehr warmes Raumgefühl durch die doch mit sehr schönen Flaschen gefüllten Regale. Wenn man quasi in den Laden reinkommt, begrüßen linke Hand die schottischen Whiskys den Besucher. Rechte Hand, würde ich sagen, sind mehr die Gin-Liebhaber und Brand-Liebhaber so ein bisschen zu Hause. In der Mitte eine kleine Verkaufsinsel, also Point-of-Sale-Insel, hört sich gut an. So eine Aktionsfläche, würde ich mal sagen, wo ein bisschen mehr Platz ist, auch ausgepackte und neue Ware zu zeigen. Es ist schwierig, in Wort zu fassen. Es ist ein sehr, sehr heimeliges Gefühl, muss ich sagen, wenn man hier drin steht. Und der schon erwähnte Humidor sticht gar nicht so ins Auge, ist schön verbaut.
Das liegt nur dran, dass du hier an der Whiskywand nicht vorbeikommst.
Ich kam nie weiter als bei den schottischen Whiskys vorbei. Bis zum Humidor habe ich es nie geschafft. Ja.
Und natürlich gibt es am Kopf des Ladens noch eine kleine Ticket, ein kleiner Tresen, bei dem auch live verköstigt wird. Allerdings ist das, glaube ich, Benedikt, zurzeit mit Corona eher schwierig, nicht?
Das ist immer so ein Hin und Her jetzt, seit es den Laden gibt, sage ich mal, weil
mal dürft ihr wieder nicht.
Weil dadurch, dass es ja kostenlos ist bei uns, das Probieren, läuft es ohne Schanklizenz. Dementsprechend kümmert sich aber auch niemand drum, dafür Regeln zu finden. Also wir haben es jetzt immer analog zur Gastronomie gestaltet, aber das ist so eine kleine Nische in dieser Regelung. Also dieses Ausschenken ohne Schanklizenz, dass es da jetzt nie wirklich konkret Vorschriften gab.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr merkt, wir nehmen im Dezember 2021 auf. Wir gehen ja davon aus, dass ihr diese Folgen auch noch bis ins Jahr 2030 nachhören werdet. Drum vielleicht nochmal die allgemeine Situationsbeschreibung. Wir sind mitten in der, was ist es, die dritte Welle, die vierte Welle? Ich habe zu zählen aufgehört. Und das macht's halt gerade Einzelhändlern, um die es in unserer Reihe geht, das Leben nicht zwingend einfacher. Und das ist bloß eine kleine Anekdote, eine kleine Seitennote an der ganzen
Geschichte. Ja, also seit dem zweiten Lockdown sind wir jetzt auf der glücklichen Seite, zum täglichen Bedarf zu zählen. Also wir mussten nur im ersten Lockdown zumachen. Beim zweiten Mal hat man uns dann beim Landratsamt gesagt, wir dürfen auflassen. Und
Wahnsinn.
Ja, da sind wir jetzt sehr froh drüber, weil seither gut Tastings mussten wir jetzt einige wieder absagen und verschieben, aber der Laden selber durfte jetzt offen bleiben, wo ich schon sehr froh drüber bin.
Ja, nicht nur du, ich auch. Und ich glaube, das erste Mal waren wir in der Tat vor dem ersten Lockdown da, Carsten.
Ja.
Muss so gewesen sein.
Aber Masken waren schon angesagt, das weiß ich noch. Das war wahrscheinlich, was waren das dann, Spätherbst?
Oder war es zwischen dem ersten und zweiten Lockdown? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Das war,
nee, ja, die Zeit.
Ist ja eigentlich auch egal. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Plätzchen. Und einer der Gründe, außer natürlich dem Carsten, der mich immer wieder nach Eichstätt zieht. Aber zum Sortiment kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen tiefer und tiefer. Benedikt, erzähl uns noch ein bisschen was zu dir.
Genau, also ich habe vorher jetzt eigentlich vor dem Laden beruflich noch gar nichts mit dem Thema zu tun gehabt, sondern nur privat. Also ich habe eben mein Abitur gemacht und dann parallel zum Studienbeginn auch den Laden eröffnet. Also das Hobby Whisky, das war jetzt schon über die Familie vorgegeben, sage ich mal. Also okay. Der Papa sammelt schon länger Whisky, als ich leb. Und dann bin ich da mit 18 dann recht schnell auch auf den Geschmack gekommen.
Nach dem 18. Geburtstag, vorher
beim
nie.
Beim Whisky-Thema aber wirklich. Also vorher hätte man mich damit jagen können, aber irgendwann hatte ich dann mal den richtigen zum Probieren oder so, weil vorher fanden es die Freunde natürlich auch immer lustig, dann mit einem fassstarken Eila-Whisky die Nicht-Whisky-Trinker zu verschrecken. Und irgendwann über einen milderen Einstieg hat's mich dann aber auch begeistert.
Okay, vielleicht ganz kurz für die Hörerschaft. Ein fast starker Whisky oder andersrum gesagt, die meisten Whiskys, die die man so kennt oder die der Otto-Normal-Verbraucher so kennt, sind ein Stück weit verdünnt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, Benedikt. Und ein fast starker Whisky ist quasi in der gleichen Stärke, wie er aus der Destille rauskommt oder im Fass gereift ist. Und nachdem, also ist eine unverdünnt quasi, ist unverschnitten. Und man hat dann irgendwie meist so 50 plus Prozent, ne?
Genau, ja.
Okay. Und wahrscheinlich jede Menge Wumms im Geschmack. Ja. Okay. Aber dann, also das, okay, soweit, so gut. Aber dann, wie kommst du auf die Idee, einen Laden aufzumachen und das Hobby quasi zum Beruf? Oder bei dir ist es ja Beruf und Nebenberuf gleichzeitig, ne? Das finde ich ja das Faszinierende dran, wo andere erstmal, weiß ich nicht, ihr Leben nach der Schule genießen, schmeißt du dich da gerade in so eine Selbstständigkeit rein und machst den Laden auf. Chapeau.
Also so grundsätzlich die Selbstständigkeit, die hatte ich mir schon immer eigentlich vorgenommen. Also ich kenne es jetzt nicht mehr anders, so dass ich das jetzt eine Zeit lang mal nicht vorhatte. Ich habe auch mit einem Freund schon mal überlegt, ob wir nicht einen eigenen Gin machen. Das war noch kurz vor Ladenzeiten, das hat sich dann aber wieder so erledigt, weil ja wirklich so viel schon auf dem Markt ist und so viel nachkommt, dass...
Können wir nachher vielleicht auch reden. Ihr habt eine extreme Auswahl auch an unterschiedlichsten lokalen Gins.
Genau, ja.
Whisky bedingt, aber gerade Gin ist gerade, wir sprechen immer noch von 2021, ist hart in Mode und gerade so kleine Mikrodestillerien, glaube ich, kommen da in großen Mengen.
Ist das noch hart in Mode? Ich hätte so aus dem Bauch raus gesagt, dass Gin so ein bisschen auf dem absteigenden Trendast ist. Aber kann auch sein, das ist einfach. Okay, ganz kurz noch für mein Verständnis. Du hast mit Anfang des Studiums oder nach dem Abi direkt den Laden dann eröffnet und gleichzeitig das Studium angefangen durchzuziehen. Was studierst du denn?
Jetzt studiere ich BWL. Also angefangen habe ich noch mit einem Semester Jura. Da war ich aber wirklich ganz falsch. Also ist einfach nicht meins von den Inhalten her. Das habe ich dann auch recht schnell gemerkt. Das hatte ich mir vorher ein bisschen anders vorgestellt von dem her, was man da tut. Aber jetzt so mit diesem Interesse für das Unternehmerische und auch das Selbstständige und dadurch, dass ich jetzt bei BWL eigentlich in jedem Fach auch gleich die Anwendung sehe, was ich damit im Laden auch tun kann oder wie ich es besser planen kann, ist es für mich jetzt auch nicht so trocken, wie sich das vielleicht für viele sonst anhört vom Fach her. Und ja, das taugt mir jetzt ganz gut so als Kombination.
Ja, wenn Betriebsgrößen auf einmal Alltag sind und nicht bloß ein theoretisches Konstrukt, dann ändert das schon einiges. Wow. Aber trotzdem, ist ja jetzt alles gut und schön, was du erzählst. Du bist von klein auf in eine Whisky-Liebhaberfamilie hineingeraten, hattest keine Chance, außer Whisky zu mögen. Davon gibt's ja etliche. Aber die wenigsten kommen jetzt auf die Idee, sich einen Laden zu suchen und sich mit der Idee selbstständig zu machen. Und da hacke ich jetzt einfach so lange nach, bis du die Frage mal wirklich ausführlich beantwortet hast. War das dein Plan oder war es eher so, dass du an das Ladengeschäft durch Zufall gekommen bist und gesagt hast, jetzt hier meine Chance, Butter bei die Fische, ich ziehe das jetzt durch? Oder hast du länger gesucht im Altmühltaler Umfeld? Erzähl doch mal, wie es genau zu dem Laden jetzt hier gekommen ist.
Also zuerst war das Ladengeschäft sozusagen als Gelegenheit da. wurde eben, also das ganze Gebäude wurde eben nach dem Denkmalschutzvorschriften saniert und schön hergerichtet, und haben wir eben gesehen, da ist Baustelle und vorher eben Leerstand. Wo genau dann die Idee jetzt herkommt, dass wir zu Hause gesagt haben, das wäre doch was, das kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen. Also das, bei welchem Gespräch das aufgekommen ist, weiß ich nicht mehr.
Oh, es gab mehrere, höre ich daraus.
Ja, also das war jetzt keiner in der Familie, der gesagt hat, das ist eine schlechte Idee oder so, sondern die Idee kam irgendwie auf und fanden eigentlich gleich alle super.
Und dann sind die Puzzleteile zusammengefallen, genau, ja, mit der Idee und der Möglichkeit der Immobilie, und dann habt ihr gesagt, jetzt oder nie. Und
genau, dann war so die Gelegenheit da. Und dann haben wir eben auch gerade beim Whisky, dadurch, dass es ja keine verderbliche und keine modische Ware ist, das Risiko als relativ gering eingestuft und eben gesagt, es ist eine Gelegenheit, die lohnt sich, dass man sie ergreift.
Umzusetzen, ja. Und Eichstätt war nicht der Wunschort ursprünglich, höre ich raus, sondern es war einfach in dem Radius, in dem du dich umgeschaut hast, die günstigste, günstig hört sich so nach Sparen an, das meine ich gar nicht. Sondern einfach eine opportune Gelegenheit, da hat einfach alles
gepasst. Genau, ja. Also
die Stadt, der Kundeneinzugsraum und die Räumlichkeit.
Genau, ja. Wobei wir auch vorher jetzt schon immer gern und viel in Eichstätt waren. Also das ist jetzt nicht so, dass gar kein Bezug da war. Also ich wohne ja nicht direkt in Eichstätt, sondern so eine Viertelstunde mit dem Auto weg. Aber so gerade an den Wochenenden oder auch zum Essen gehen, als es den Domherrenhof noch gab, da waren wir schon immer gerne in Eichstätt, auch vorher.
Eichstätter Geschichte.
So ein bisschen Eichstätt sehen, sterben, aber ich finde auch, euer Laden passt halt super in die Fahrstraße. Das ist einfach... Das ist einfach ein schönes Kleinod, von daher alles richtig gemacht.
Die grüne Holzfassade gibt dann auch noch so einen Irish Touch, das kommt dazu. Ich weiß nicht, ob das bewusst so gewählt war oder ob das einfach noch ein Zufall war, aber es passt einfach, es ist stimmig.
Also die Fassadenfarben, die sind vom Denkmalschutz vorgegeben. Das ist, okay. Also klar, wir haben dann unseren Part drauf abgestimmt, dass man sagt, das muss jetzt in das Haus gut reinpassen, auch mit unserem Schriftzug, aber genau am Haus haben wir jetzt nicht mitgestaltet.
Ja, genau. Und dann habt ihr dann noch die Zigarren in euer Sortiment mit aufgenommen dazu, weil es genauso stimmig ist und das Bild.
Genau, ja. Also die waren nicht meine Idee, muss man sagen. Also wir haben uns dann einen Berater dazu geholt, vor der Eröffnung, der im Gebiet schon länger unterwegs ist, bei dem wir auch schon Tastings besucht hatten und den wir schon länger kannten, und der hat eben gesagt, also ohne geht gar nicht.
Okay, so gleich.
Und dann haben wir es uns eine Weile überlegt und sind dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es gut dazu passt und das Ganze nochmal abrundet.
Okay.
Aber
ja,
die,
tut's ja.
Die eigentliche Idee, wie wir draufgekommen sind, war eben der Whisky. Und dann haben wir eben sozusagen von da aus weitergedacht, wie wird das dann ein stimmiges Konzept oder was sind noch gute Produkte, die da dazu passen und die es sich lohnt anzubieten, bis dann irgendwann so das Sortiment mal im Groben stand.
Und rückblickend, richtige Empfehlung oder?
Ja, schon. Also.
Also die Zigarren braucht's.
Ja, es würde wahrscheinlich auch ohne gehen, aber es gibt eben schon eine große Schnittmenge bei den jeweiligen Kunden, sage ich mal. Also es sind viele Leute froh, wenn sie gleich beides an einem Ort kriegen.
Okay. Ja, und jetzt reden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen über das Weihnachtsgeschäft. Das sind ja auch beides hervorragende Mitbringselideen. Mitbringsel, Geschenkideen. Sowohl die Zigarre als auch der Sprit.
Ja, genau. Wobei man sagen muss, die Zigarre hat eher, wenn es draußen warm ist, ihre Zeit.
Ja, weil in der Wohnung. Ja. Die meisten schon dürfen so ein einfach
Cohiba
nicht.
In der Wohnung sorgt auch bei der Frau für Freude. Ja. Aber gefühlt ist dieses Zigarren mitkaufen, wenn ich einen schönen Whisky kaufe und vielleicht auch 2, 3 Whiskys in dem Kaufevent dann erleben durfte. Und dann ist natürlich, dann passt ja auch die Stimmungslage so ein bisschen. Und ich nehme das immer so ein bisschen wahr, wenn in einem schönen Spirituosenladen noch Rauchwerk mitverkauft wird. Das fühlt sich dann immer so an wie die Quengelzone im Supermarkt. Ne? Also gibt's ein paar Süßigkeiten, die nehme ich noch schnell mit. Also es passt halt hervorragend einfach. Und da bin ich halt auch nicht von losgelöst. Bei euch ist mir noch nicht passiert.
Ja, das liegt an der Schrankwand hier.
Ja, ich kam halt nie weiter als bei Etradur vorbei. Ja, da war immer magnetischer Stopp. Aber ja, es ist ein sehr, sehr schwitziges Konzept. Das ist echt nice.
Ja. Jetzt lass uns dann gleich mal über Sortiment reden. Vielleicht aber vorher habe ich noch eine abschließende Frage und die betrifft dein Team. Also du hast das noch nicht so durchblitzen lassen, Benedikt, aber du hast ja da auch Ahnung und Tiefblick und Geschmacksrichtungen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber deine Mitstreiter, deine Kollegen hier sind ja nicht minder wahnsinnig gut informiert. Wie kommt man an solche Leute? Gibt's wirklich die Whisky-Community, die man da anzapfen kann? Oder ist das auch wieder einfach das Schicksal wollte, dass du die
kannst? Also so eine Whisky-Community, von der man jetzt hätte ausgehen können, gab's da jetzt nicht dafür. Also die meisten Whisky-Trinker haben so eine Runde an Freunden, mit denen sie dann gern mal einen Whisky trinken, aber da wirklich so eine allgemeine regionale Community gibt's jetzt nicht, sondern das ging tatsächlich über den Sokazi Florian. Also es sind ja zwei Brüder, die eben in Eichstätt auch verschiedenste Gins und Geiste und Brände herstellen. Und auf
den Schriftzug habe ich bei dir im Laden gesehen, kann das sein?
Genau, ja, stehen immer welche im Schaufenster, die haben auch 2 Regalbretter für sich, neben dem Gin. Mhm. Auf die sind wir schon vor Eröffnung zugegangen, weil wir gesagt haben, also zu dem Zeitpunkt war das so das einzige Regionale, was es schon gab. Und da haben wir gesagt, das passt perfekt, also besser geht's nicht, weil die Qualität wirklich gut ist. Und dann ist es vom Konzept her genau das Richtige. Und genau über den Sokazi Florian sind wir dann erst zum Martin gekommen. Der hat uns bis August vor einem Jahr uns geholfen beim Verkaufen. Der war aber eigentlich gelernter Grafiker und hat dann da in seinem ursprünglichen Gebiet auch wieder eine Vollzeitstelle in Berlin gefunden und ist dann weggezogen.
Der Nabel der Welt, ja.
Und dann haben wir wieder Florian angerufen und gesagt,
wir brauchen noch mal einen.
Der Materialverschleiß ist hoch.
ob er nicht noch jemanden kennen würde, der Lust auf das Thema hat. Und genau dann hat er mir eben den Herrn Trummer vorgestellt und das hat auch sofort gepasst. Also der war schon vorher Whisky begeistert und
Jetzt macht es jetzt total an der Flasche. Ich glaube, das muss man
hängt an der Flasche.
Auch nochmal zum Lob sagen. Ich glaube, der Herr Trummer war auch derjenige, der uns in seinen Bann gezogen hat.
Genau, das war schon ziemlich gut. Und dann, also so nochmal aus einer ganz rein persönlichen Sicht und ohne irgendwas zu beweihräuchern, aber als Kunde möchte ich einfach dieses Einkaufsgefühl haben, wenn ich vermeintlich viel Geld für Flüssigkeiten ausgeben. Und das war einfach ein, ich habe mich so abgeholt gefühlt wie selten bei diesem Kaufvorgang. Das war einfach sehr kompetent, sehr schön. Und hat einfach eingeladen, wiederzukommen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und ich bin froh, dass Carsten auch so hartnäckig war, mir wieder zu fragen, ob wir das Projekt starten können. Und ja, jetzt sitzen wir Abend hier. Und ich habe mal noch eine ganz vertriebsintime Frage. Und ich hoffe, du wirst mir sie beantworten. Wie darf ich, ja, als Vertriebler, natürlich interessiert es mich, wie, weil du hast ja immer eine Supply Chain, du musst ja immer gucken, dass neuer Stoff rankommt. Mhm. Wie handhabt ihr das? Machst du Rundreisen durch Irland und fährst, oder Schottland und fährst von Brennerei zu Brennerei und lässt dir den neuesten Shit zeigen und probierst dich durch? Oder läuft es über Großhändler oder eine Mischung aus beiden?
Das geht, also es geht komplett über Großhändler. Okay. Also das ist der Normalfall, ist, dass dann auch eben, oder ich kenne eigentlich auch keine Ausnahme davon, es gibt immer einen Alleinimporteur und an dem kommt, kommt man dann nicht vorbei. Teilweise bei den großen Konzernen, weil ja gerade der Whisky-Bereich ziemlich von den marktführenden Konzernen geprägt ist, da ist es dann auch meistens so, dass die Lieferketten ziemlich lang sind, also was eigentlich auch eher unpraktisch ist, sage ich mal, da hat man dann...
Jeder will was von der Wertschöpfung haben.
Da hat man dann meistens irgendwo in Frankreich oder in den Niederlanden den EU-Importeur. Okay. Dann hat man nochmal einen Deutschland-Importeur, der hier die Alkoholsteuer abführt. Und der verkauft es dann weiter an den Fachgroßhandel, bei dem wir das dann kaufen können.
Okay, viele, viele Mäuer, die gestopft werden wollen.
Genau. Und bei den unabhängigen Marken, bei den kleineren Marken, so wie eben Edradour auch eine ist, da haben wir jetzt das Glück, dass es einige Großhändler gibt, die das direkt importieren und die dann auch kleineren Läden gegenüber sich sehr fair verhalten, was ihre Preisgestaltungen und so angeht. Und da passt es dann ganz gut, ja.
Okay. Ja, das ist, als Vertriebsmensch interessiert mich sowas natürlich. Ich kenne nur IT und Mobility und Zubehörvertrieb und da die Warenströme. Und beim Whisky war es für mich immer die Frage gewesen, wie funktioniert es denn? Oder wie kommt denn da eine Geschäftsbeziehung zustande? Werdet ihr von Brennereien aber auch als Fachhändler lokal auch eingeladen oder hofiert? Oder funktioniert das alles über die Landes- oder Channel-Aktivitäten?
Das geht komplett über den Importeur. Also
okay.
Auch wenn wir jetzt nach Schottland fahren, klar, freuen die sich dann, wenn man dann vor Ort ist und sagt, ja, ich bin übrigens auch Fachhändler und verkaufe eure Sachen gern, aber Sonderbehandlungen gibt's da keine. Also das ist, dafür ist die Weltnachfrage nach Whisky einfach zu groß. Da kämpfen auch wirklich die Importeure drum, so eine Marke noch zu kriegen.
Kann ich mir gut vorstellen, für uns im Zubehör oder ein bisschen exklusiver im Zubehörhandel ist es ja ähnlich, dass man sich Regionen dann exklusiv sichern möchte, das ist höchst interessant. Und wenn du natürlich aber dann einen exklusiven Europa-Importeur hast und dazu noch einen Deutschland-Importeur und ja, spannend, sehr, 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 sehr spannend. Eine interessante Wertschöpfungskette am Ende vom Tag. Und wenn das Produkt ja gut ist, ist ja auch der Endkunde bereit, den Preis zu zahlen, der dann irgendwo draufsteht. Und man zahlt ja das, was man auch gerne möchte.
Ja.
Wo man bereit ist, auch diesen Preis dann zu bezahlen. Und da ist Whisky natürlich, glaube ich, ein ganz tolles Handelsgut, ja? Oder eine ganz tolle Handelsware.
Ja, das stimmt. Also was halt noch erschwerend dazukommt, ist bei Spirituosen eben die Alkoholsteuer. Weil das heißt ja im Prinzip, da greift unser Freihandel in der EU eigentlich gar nicht.
Okay.
Weil jedes EU-Land hat seine eigene Alkoholsteuer und man kann dann auch nur von einem steuerfrei Warenlager in das jeweilige Land importieren und muss dann da die Alkoholsteuer abführen. Und dann kann man, wenn die dann abgeführt ist, dann bleiben die Sachen auch in dem Land, sage ich mal. Dann kann man, okay, kann man also nicht einfach mal von Deutschland nach Frankreich oder andersrum das handeln, sondern das muss wirklich aufwendig geplant werden und immer beim Zoll angemeldet werden, auch im Voraus. Wenn da irgendwo der LKW mit unversteuerter Ware fährt.
Es ist, okay, dann kann es teuer werden.
Das macht es alles viel aufwendiger, als wir es jetzt sonst heutzutage kennen. Ja.
Okay, aber als aus der Sicht eines, ist jetzt auch egal, ob das jetzt IT oder Smartphone-Zubehör oder sonst irgend oder irgendein anderes Handelsgut ist, mal abgesehen jetzt von Alkohol. Alles, was nicht unter diese Alkoholgeschichte fällt, da hast du ja in Europa einfach das Markenproblem oder das Kanalproblem, dass es keine Grenzen mehr gibt. Das heißt, der Handel kann einfach stattfinden über die Grenzen hinaus. Amazon ist das beste Beispiel. Amazon scheißt sich nichts. Und wie handelt denn Amazon das Ganze mit Alkohol oder Whisky, weißt du das?
Also bei Amazon weiß ich es jetzt nicht genauer, weil die eigentlich auch in dem Online-Segment Spirituosen keine Rolle spielen, muss man sagen. Also die,
das ist mal interessant.
Die sind eigentlich immer unverhältnismäßig teuer und dementsprechend, also das sind online auch Fachhändler, die da in Deutschland den
Marketplace-Modell
den Markt beherrschen. Mhm.
Ja, aber das ist ja dann in dem Bereich echt um Marken und um, ich sag mal, für eine gewisse Preisstabilität zu sorgen, ist es ja gar nicht so schlecht dann, wenn das so hart reglementiert ist über die Steuerthematik, oder?
Ja, also für uns als Einzelhändler, denke ich mal, ist es ganz praktisch. Mhm. Bis die Sachen bei uns sind, ist es halt etwas komplizierter, sage ich mal.
Gut, die Lieferkette hört sich schon sehr, sehr interessant an. Aber umgekehrt, wenn du halt mit einem stabilen Markt rechnen kannst und drauf bauen kannst, ist es natürlich toll. Und wenn nicht im Hintergrund oder im Hinterkopf immer die Angst mitschwingt, dass vielleicht ein Mitbewerber aus irgendwo anders aus Europa, der einfach in deinen lokalen Markt mit rein spielen kann, sag ich mal. Das heißt ja bei ganz vielen anderen Handelsgütern momentan einfach die Problematik, dass aufgrund der fehlenden Grenzen und der Europagleichschaltung es ja egal ist, wo du Ware in den Kanal reinkippst. Wenn sie in Holland reinkippst, die kommt in Deutschland raus, interessiert ja keinen.
Ja.
Das ist ja die Herausforderung. Aber ja, höchst interessant. Höchst interessant. Das ist nicht so schlecht.
Aber jetzt sind wir ja eigentlich schon beim nächsten großen Themenblock. Ich habe mir hier notiert Sortiment. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo ich mir einfach einen Kaffee holen gehe und euch beide das Gespräch. sind jetzt schon die ganze Zeit Begriffe gefallen. In erster Linie wahrscheinlich schottische Destillerien, die ich nicht mal vom Hörensagen jetzt nachsprechen kann. Und ja, also was wenn ich mich hier links und rechts umschaue, was schon mal ganz klar ist, ein Johnny Walker kriege ich bei dir nicht, oder?
Nee, aktuell keinen.
Also aktuell, aber grundsätzlich schon.
Wir hatten bei der Eröffnung vom Blue Label 2 Flaschen. Dann haben wir ein Jahr gebraucht, um diese 2 Flaschen loszuwerden. Und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht nochmal. Also
es scheint nicht die Zielgruppe zu sein.
Aber Blue Label ist jetzt auch kein billiger Whisky, da muss man dazu aber sagen. Oder kein günstiger, Entschuldigung.
Ja, ich habe deinen Finger schon hochschnellen sehen bei dem Begriff. Mir sagt natürlich jetzt gar nichts. Also der High-End Johnny.
Genau, ja.
Das ist jetzt nichts, was man bevorzugt mit Cola sich nach 3 Bier noch.
Nee.
Eher nicht. Okay.
Mit Eis.
Ja, nein, ich teach me. Ich bin hier sehr, sehr unbeleckt und ich kenne das, was halt auf Partys rumsteht oder was man im Supermarkt kriegt. Drum halte ich mich jetzt auch mehr und mehr zurück und überlasse euch die Bühne. Oder vielleicht eingehen noch die Frage, wie baust du dein Sortiment grundsätzlich auf? Wir haben jetzt schon mal gehört, du hast einen sehr starken lokalen Bezug. Das hat aber jetzt eher mit Gin und anderen Klargetränken zu tun.
Genau, oder? Ja. Also.
Da gibt's links, rechts, hier überall Gins aus dem Altmühltal, lokale Natur. Und auf der anderen Seite haben wir importierte Ware, die ich teilweise nicht aussprechen kann, weil mein Schottisch-Studium ist schon zu lange her und war zu schnell vorbei. Nach welchen Kriterien baust du deinen Warenbestand, dein Sortiment auf?
Also angefangen haben wir so, dass wir gesagt haben, wir hatten dann erstmal diese ganzen Fachgroßhandelszugänge und haben uns dann eine Liste gemacht von Sachen, die man jetzt vorher kannte, wo wir gesagt haben, das gehört dazu. Und dann hatten wir eben so den ersten Bestand, sage ich mal. Und dann haben wir aber angefangen und das prägt das Sortiment mittlerweile ziemlich, dass wir eben nach selteneren Sachen gesucht haben. Also so die Konzernprodukte, die man wirklich weltweit überall findet und die auch jeder kennt, die haben wir ein bisschen zurückgefahren. Schon so, dass jede Marke noch vertreten ist, dass die Leute, die das speziell jetzt suchen, das auch finden. Aber
sag doch mal Namen. Vielleicht sagt's ja irgendwie.
Also zum Beispiel, also konzernmäßig sind Pernod Ricard und Diageo, die Weltmarktführer. Da gehören zum Beispiel dann Talisker dazu, Lagavulin.
Talisker Sky ist, glaube ich, so ein sehr Lagavulin. Genau. Freuk ist, glaube ich, auch ein Name, den sehr viele kennen.
Genau, ja. Dalmore, dann von Moët Hennessy gibt es noch Glenmorangie und Artbeck. Das sind ja auch zwei so Klassiker. Genau, das sind so die Produkte, wo wir jetzt gesagt haben, da gibt's kleinere Firmen, die vielleicht auch spannendere Sachen machen.
Also raus aus dem Mainstream, kann man das so platt?
Genau, machen? Ja. Also weil
das kriege ich im Zweifel bei Selgros oder anderen gut sortierten Geschäften auch, aber das ist jetzt nicht eure.
Genau, Botschaft. Ja. Also wir haben eben gesagt, dadurch, dass wir ja auch für Beratung stehen beim Einkaufen, dann man bei uns auch was entdecken können, was man dann, wenn man eine Woche später zum Selgros geht, nicht auch wieder im Regal sieht, sondern wenn man schon beraten wird, soll das auch mit der Möglichkeit verbunden sein, dass man mal was Besonderes findet oder mal was Neues kennenlernt.
Die Geschichte dazu ist dann auch Teil eures Verkaufskonzepts, ist es wahrscheinlich zu viel oder ist es einfach, weil ihr so für die Sache brennt? Nochmal, ich erinnere an unser Eingangsgespräch. Ich habe schottische Dudelsäcke spielen hören nach kürzester Zeit.
Ja, also grundlegend geht's immer erstmal um den Geschmack und genau dann kommt noch die Geschichte dazu, sage ich mal.
Ja, aus der eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, beim letzten Besuch bei euch stand ich auch verliebt vor einer Flasche Endra, wie spricht sich's aus? Endra Dauer? Ja. Endra Dur? Endra?
Das geht beides, da gibt's auch immer bei den Schotten immer zwei, drei Varianten gibt's eigentlich immer.
Die Nordschotten und die Südschotten sprechen es unterschiedlich.
Also wie Nike und Nike. Ja. Ja. Okay, also ich stand ja vor einer ja doch ansehnlich stolzen Flasche Endra Dauer. ich weiß nicht mal, 119 Euro oder sowas, wo ich ja überlegt habe, sie ja mir selbst zu Weihnachten zu schenken. Und du hast mich dann aber auf einen fassstärken Whisky von der gleichen Destillerie hingewiesen, der 30 Euro günstiger war als den Whisky, den ich mir nicht ausgesucht hatte. Und hast mir das als Empfehlung gegeben. Und das aus unternehmerischer Sicht hast du ja einen preislichen Downgrade in dem Moment veranstaltet.
Fail.
Aber mir als Kunde natürlich ein ein sehr wohliges Gefühl, abgesehen von der guten Whiskyprobe, die ich vorher hatte, die ja auch ein sehr warmes Gefühl in meinem Magen verursacht hat. Das sind einfach diese Kleinigkeiten, die man in so einem Verkaufsgespräch oder einem Beratungsgespräch, weil es war ja kein Verkaufsgespräch, dann auch einfach schätzen lernt. Und ich hoffe oder denke mal, dass viele deiner Kunden eben auch genau das an euch schätzen, dass ihr halt geschmacklich und nicht nur auf dem Toppreis hinberatet.
Ja, also das hoffe ich auch, sage ich mal, dass das auch so rüberkommt, weil das ist eben einer der Punkte, die uns auch wirklich wichtig sind, dass man sagt, die Beratung ist gut und da geht's dann auch wirklich ums Produkt, weil, also ich habe das selber vorher öfter mal erlebt, egal ob ich jetzt Wein oder Spirituosen einkaufen war, dass man dann am Ende das Gefühl hatte, so außer den Versuch, dass man jetzt das Teuerste, was man irgendwie noch bereit ist zu kaufen, dass man das auch verkauft kriegt, mehr hat man jetzt eigentlich nicht bekommen. Und im schlimmsten Fall findet man das Produkt dann nochmal irgendwann woanders und sieht, dass man es für die Hälfte auch noch hätte bekommen können. Und dann bin ich eben bei einigen Erlebnissen so an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so soll's dem Kunden hinterher nicht gehen, weil lieber kommt er dann nochmal wieder, als dass das nach dem einen Mal dann erledigt ist.
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wie kam es denn zu dem Downgrade? Hast du irgendwie deine Geschmackspräferenzen offenbart und daraufhin hat der Benedikt gesagt, dann probier lieber den?
Ich tat mir eh schon schwer, mich eine Auswahl oder eine Entscheidung zu treffen, was ich nehme. Und dann hatte ich aber eine Präferenz, wenn du reinkommst, links im Regal. Eine von den, deinen Nachbarin würde sagen, sehr schönen Flaschen. Und dann hat dabei Benedikt mich ja quasi, und das war auch eine sehr gute Beratung, ich habe schon mal einen kleinen Schnatz probiert letzte Woche, sehr lecker, mich auf das kleine Fläschchen in der schönen Holzkiste hingewiesen. Und das war war eine gute Entscheidung und ich habe mich da sehr gut beraten gefühlt und ich muss auch sagen, ich würde aber auch im Nachhinein gar nicht auf die Idee kommen, jetzt bei so einem exklusiven Stück Genussmittel irgendwo den Preis vergleichen zu wollen. Also ob das jetzt, weißt du, 5 Euro mehr, weniger in dem Moment spielen da gefühlt keine Rolle. Also
ja, aber das ist, glaube ich, da trennen sich die Geister. Das ist schön, dass du das so für dich behaupten kannst.
Komplett persönliche Geschichte in dem Bereich. Also ich hatte sonst als, klar, wenn es ums Geschäft geht, interessiert mich jeder Cent, jedes halbe Prozentpunkt Konto, was ich meinen Kunden gebe oder nicht gebe. Ja, also sind das knallharte Entscheidungen. Aber in dem Moment habe ich mich, also wenn ich mich gut beraten, aufgehoben fühle, dann komme ich da gar nicht auf die Idee, den Preis in Frage zu stellen.
Ja, also ich finde, es gibt da halt so einen Toleranzbereich. Also auch wenn jetzt von,
das ist eine sehr schöne Formulierung
von mir selber auch aus Kundensicht jetzt mal gedacht. Und dann gibt's so einen Bereich, wo es halt einfach aufhört. Also wo man das so sagen muss. Mhm. Also wenn man jetzt bei einem Whisky für 90 Euro sind 3-4 Euro hin oder her wahrscheinlich den meisten egal. Wenn man jetzt...
Toleranzbereich trifft es da sehr gut, das ist eine sehr schöne Formulierung.
Aber was ich eben vorher eigentlich gemeint habe, war das, dass man sagt, ich habe jetzt mein Budget ausgereizt und dann sehe ich, ich hätte eine ganz andere Kategorie vom Produkt auch haben können.
Du als Kunde.
Genau, ja, aus Kundensicht.
Okay.
Und das ist dann, finde ich, so eine Grenze überschritten. Also okay. Wo man sagt, bei einem konkret, das waren jetzt zwei Weinhändler, sag's jetzt mal nicht genauer, aber bei dem, also ich habe halt Weihnachtsgeschenke gekauft für meine Eltern und dann gab's eben von einem Hersteller das Premium-Produkt als besonderer Jahrgang und den Standard-Cuvée. Und dann war halt wirklich bei dem einen der Standard-Cuvée nochmal 20 Euro teurer als bei dem anderen, das High-End-Produkt der Marke. Okay. Und das war jetzt das, wo es mir wichtig ist, dass es einem nicht so geht.
Okay, ja, das ist fair enough, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber ich mag immer noch die Formulierung mit dem Toleranzbereich, das trifft es ziemlich gut, dass das eben dann so 2, 3, 4, 5 Euro einfach nicht ins Gewicht fallen, aber ab einer gewissen Spanne natürlich.
Genau, ja.
Aber das ist ja dann auch die Daseinsberechtigung einfach für einen schönen Einzelhandel, muss man auch sagen. Ja. Ne? Und da ist das Produkt dann auch austauschbar. Ja, ob das jetzt ein guter Whisky oder eine gute Wurst oder andere Genussmittel sind, wenn du dich gut beraten und aufgehoben fühlst, dann gehst du da doch gerne wieder hin.
Wenn man es richtig macht, kann man auch zu Käse tolle Geschichten erzählen. Das ist
Was ein Käse. Löcher in dem Käse, Mann.
So ein Käse. Noch eine Frage zum Sortimentsaufbau, Benedikt. Was ist dir wichtig dabei, dass du sämtliche Geschmacksvarianten im Programm hast? Oder gehst du da nach persönlicher Präferenz vor? Und wie hältst du es von mit dem Ausgleich zwischen andersrum? Whisky ist sehr stark aus Schottland und Irland kommend, habe ich festgestellt. Es gibt aber auch sehr, sehr viel USA-Whisky und es gibt auch, was ich nicht so auf der Uhr hatte, aber wohl verdammt guten asiatischen Whisky. Du hast jetzt hier nicht ewig viel Platz. Nach welchen Kriterien hältst du da die Waage?
Also gerade die Entscheidung, Whisky von woher, das haben wir uns nach der Nachfrage gerichtet. Weil da gibt's auch ein paar ganz gute Studien drüber. Da ist die deutsche Nachfrage ist sehr zielgerichtet auf Schottland. Da ist.
Weil sie nur eine Studie kennen. Ich wollte nicht sagen, dass die Leute keine Ahnung haben, aber wäre es nicht vielleicht auch auf der anderen Seite super spannend zu sagen, ich mache jetzt hier die Japan-Wochen spezialisiere mich oder kapriziere mich auf asiatischen oder gibt es das Geschäftsmodell nicht oder wollen es die Leute dann? Also ich meine, kann ja sein, dass du dann genauso wie auf deinem Blue Label Johnny Walker sitzen bleibst, weil die Nachfrage einfach nicht.
Also Japan ist nochmal ein kleiner Sonderfall, würde ich sagen, weil japanische Whiskys sind in den letzten 10 Jahren so teuer geworden, dass das in der Hinsicht einfach keinen Sinn mehr hat eigentlich. Also.
Okay. Warum ist das so?
Also es hat angefangen damit, dass so die ersten Buchautoren die japanischen Whiskys mal so mit am besten bewertet haben. Und.
Fachbücher.
Genau, ja.
Okay.
Da gibt's eben die Whisky-Bibel von Jim Murray.
Natürlich gibt's die Whisky-Bibel.
Und das ist immer so ein bisschen Maßstab. Also das sieht man wirklich, wenn der mal 97, 98 Punkte von 100 hergibt, dann merkt man das nächstes Jahr im Preis. Und der hat angefangen, auch die japanischen Whiskys wirklich hoch zu loben. Die Produktionsmenge ist minimal im Vergleich zu Schottland oder Irland oder USA. Und da ist es jetzt eigentlich so, eigentlich unter 500 Euro ist japanischer Whisky schwierig geworden.
Okay.
Und so die Bandbreite eröffnet sich da jetzt im vierstelligen Bereich. Und das ist was, da
okay.
Sind wir selber, aber auch jetzt die Kunden hier nicht mehr dabei.
Das war als Bitcoin.
Ich wollte gerade sagen, das was der Bitcoin für den Anlagemarkt ist, ja, das japanische Whisky dann in Pfirsich.
Ja.
Also ihr redet dann auch mit euren Leuten und wenn ihr feststellt, ihr fragen 4 Leute nach südenglischem Distillerien, dann guckt ihr euch das genauer an und füllt dann eventuell euer Sortiment entsprechend nach.
Mhm. Also genau beim Whisky kommt es halt zusammen, die größte Vielfalt kommt aus Schottland und die größte Nachfrage ist auch für Schottland. Also wir haben das probiert mit amerikanischen Whiskys oder auch mit einem taiwanesischen Whisky, von dem wir wirklich überzeugt waren, was Qualität und Preis-Leistung angeht. Aber das funktioniert
nicht. Made in Taiwan. Vielleicht hat es einfach diese Konnotation, nicht? Das ist halt nicht deutsche Qualität oder schottische in dem Fall.
Also den taiwanesischen Whisky haben wir dann in ein größeres Tasting gepackt. Da kamen dann die Woche drauf schon 2-3 Leute, die ihn haben wollten. Aber jetzt zu sagen, wenn jetzt jemand nicht probieren kann oder möchte, das dann zu vermitteln, das ist eigentlich nicht machbar.
Ja. Okay. Ja, also nochmal, zieh mir diese Fragen nach. Ich bin da sehr, sehr unbeleckt, aber umso spannender finde ich das. Also und kann mir vorstellen, ist auch für die Hörerschaft interessant, dass es eben nicht nur Schottland und ich hätte es Irland auch noch. Also die beiden Länder hätte ich nach vorne gepackt, von meiner außenstehenden Wahrnehmung.
Ja, also Irland spielt auch eine untergeordnete Rolle. Okay. Also das ist so vermittelbar, sage ich mal, wenn man jetzt einen irischen Whisky empfiehlt, das geht auch. Aber die Leute von sich aus wollen zumindest bei uns schottischen Whisky.
Weil sie sich da am sichersten fühlen.
Ja, genau.
Wahrscheinlich ist das auch so eine persönliche Lernkurve, oder dass das haben wir halt gelernt, dass.
Ja. Und das ist.
Wenn du mal aus andere, also nicht deutsche Konnoisseure fragst, was sie von Riesling halten, dann kommen in wahrscheinlich 99% kommt der Rheingau zum Tragen. Ja, das ist wahrscheinlich genau das gleiche, der gleiche Effekt, den du auch mit den schottischen Whiskys dann hast. Umgekehrt für uns deutsche Kartoffeln.
Ja, genau.
Ja. Ja, das ist nicht deren Job hier, die Leute zu taiwanesischem Whisky zu erziehen. Wenn die Leute sich gut aufgehoben fühlen mit dem anderen Sortiment, dann sei es so.
Ja, das ist ja auch wieder was. Also es muss ja auch nicht sein. Also ich meine, die Schotten machen tollen Whisky. Die Schotten stellen für jeden Geschmack was her mit einer riesen Vielfalt.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist ja super, was du halt quer durch die oder über die Insel dann quasi
eben,
kriegst.
Ja.
Ne?
Also man muss ja auch nicht ausweichen, um alles Mögliche zu finden.
Nur um krampfhaft anders zu sein. Ja, nein, macht ja Sinn.
Du hast eine riesen Vielfalt und auch, ich habe ja jetzt auch keinen wirklich geschulten Gaumen, aber allein wenn du die verschiedenen Standorte der Destillen hernimmst, wie viel, also ob sie jetzt näher am Meer gelegen sind oder ob sie mehr Torf verfeuern bei dem ganzen Vorgang. Also das sind so viele Nuancen möglich allein in der schottischen Whisky-Landschaft, dass ich ja wahrscheinlich noch meine Lebzeit damit beschäftigt sein werde, mich durch Schottland zu trinken. Ja.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, vor der ich jetzt gerade ein bisschen Angst hatte, weil sie Potenzial hat, die Sendung zu sprengen. Aber Benedikt, kannst du vielleicht mal einfach die wichtigsten unterschiedlichen Whiskys kurz abreißen. Ich weiß, da gibt's dann noch 35 Unterebenen, so der typische Hasenbau, das Rabbit Hole, aber einfach mal bloß für so unbedarfte Menschen wie mich. Vielleicht genau damit einsteigen. Mir als noch nicht Infiziertem, was würdest du mir raten und was gibt's so grundsätzlich an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen oder Whisky-Arten? Weil die Vielfalt ist ja atemberaubend.
Genau, also grundsätzlich, sage ich mal, gibt's den Blended Whisky, den Single Malt, den Single Grain und Bourbon und Rye Whisky.
Bourbon ist das Ami-Zeug.
Genau, das, ja. Das sind so die...
Da machst du die Cola rein, Carsten. Ja?
Das sind so die großen Kategorien. Und wenn man jetzt sagt, spielt bei uns im deutschen Markt auch eine Rolle, dann kann man den Single Grain gleich mal streichen. Das ist eben also die gleiche Machart, also auch zwei- oder dreifach destilliert und eben aber nicht wie beim Single Malt aus gemälzter Gerste, sondern aus beliebigem anderen Getreide hergestellt.
Okay.
Das ist auch, ja, also hat sich mit mangelnder Qualität in der Vergangenheit selber den Ruf verdorben und spielt okay. jetzt keine Rolle mehr.
Habe ich auch nicht häufig gehört. Ja. Single Malt, das sagt mir.
Wir haben jetzt mir was. Nur 2 oder 3 Single Grains aktuell da im Vergleich zu etwas über 300 Single Malts. Also da merkt man das Verhältnis. Genau, also Blended Whisky ist dann verschiedene Hersteller und verschiedene Macharten zusammen vermählt. Also zum Beispiel eben Johnny Walker ist dann eben so ein klassischer Blended Whisky. Das führt eben
gleichbleibende Qualität über eine lange genau. Zeit oder gleichbleibender Geschmack über eine ja, lange Zeit.
Genau, also schafft man Riesenproduktionsmengen. Also es gibt ja viel mehr Johnny Walker, als ein einzelne Distillery je herstellen könnte. Und genau schafft man ausgewogenen und konstanten Geschmack.
So wie mit den, der Vergleich zu McDonald's tut natürlich jetzt an der Stelle weh, aber der Burger soll ja auch eigentlich
überall. Ich hätte es eher Bacardi rum oder sowas genommen, mehr als Vergleich.
Ja, aber der Burger soll ja überall auf der Welt auch gleich schmecken, dass der Kunde sich wiederfindet. Das ist wahrscheinlich das gleiche
genau.
Gedankengut.
Genau, ja. Also da, es gibt auch Blended Whisky, der deutlich besser gemacht wird und ganz anders, sage ich mal. Da gibt's auch ein paar Hersteller, die da wirklich einzelne Topfässer vermählen, um irgendwas Besonderes dabei rauszuholen an Geschmack. Das ist aber wie mit dem Grain Whisky auch. Also das haben Firmen wie Johnny Walker vom Image her eigentlich verdorben. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt hier einen Blended Whisky und der ist richtig teuer, aber auch richtig gut, dann fehlt da eigentlich schon wieder das Interesse.
Okay.
Dementsprechend habe ich da auch nach und nach aussortiert, jetzt im Sortiment und durch andere Single Malts ersetzt. Und genau, dann gibt's eben noch Bourbon und Rye Whiskys. Das sind die 2 Whiskys, die vor allem die Amerikaner machen. Beim Bourbon mindestens 51% Maisanteil und dann mit anderen Getreidesorten aufgefüllt. Beim Roggen genau andersrum, mindestens 51% Roggen und dann mit, je nachdem, was dem Hersteller einfällt, noch aufgefüllt.
Okay. Und jetzt kommt mir gerade eine ganz komische Frage, die vielleicht mit Whisky kann. Gibt's auch so Bio-Siegel für Whisky? Weil als du gerade Mais, 51% Mais gesagt hast und Amerika im gleichen Atemzug, ist bei mir natürlich sofort der Genalarm losgegangen. Gibt's da Qualitätssiegel in der Hinsicht? Ist es ein bisschen off-topic, die Frage, aber ich finde es spannend.
Also es gibt Bio-Whisky. Es beschränkt,
klingt schon
es beschränkt
komisch,
sich
gell?
Aber auf eine schottische Distillery. Also okay. Das ist eine, die haben letztes Jahr den ersten Whisky auf den Markt gebracht. Nick Neen heißen die. Ist ein echt guter Whisky, also gerade für einen erst 3-Jährigen. Echt gut und das sind die ersten, die wirklich von Anfang bis Ende das darauf so machen, dass es auch für ein Bio-Siegel reicht. Es gibt noch ein paar Hersteller, sage ich jetzt mal so wie Kiloman, die bauen ihre Gerste selber an und alles und da ist auch nichts Verkehrtes drin, aber in dem Bereich kann ja ein Bio-Siegel auch an der Verpackung oder an solchen Dingen scheitern. Also wirklich komplett Bio ist jetzt nur der eine. Und aus Amerika gibt's sowas nicht.
Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da, wie viel Gen bleibt eigentlich noch am Ende vom Tag, weil das dann 5-mal ist egal, entschuldige. Die Frage hat mich bloß gerade angesprungen.
Also ich denke mal, da wird in den nächsten Jahren ein bisschen was kommen in die Richtung. Aber
sind wir dem Trend schon wieder voraus hier. Gute Geschichte. Die andere Frage, wenn jetzt ich als unbedarfter Neuling zu dir in den Laden komme und sage, ich habe jetzt überschaubar Budget, in welche Richtung würdest du mich stupsen? Gibt es so einen Whisky, der eigentlich fast allen schmeckt, bevor man dann so ganz speziell in Torf und Cherryfässer und weiß der Henker noch einsteigen?
Ja, also ich würde trotzdem schon zu den schottischen Single Malts gehen. Und da gibt's eben schon auch ganz milde und gefällige Whiskys.
Also du würdest sagen, für Einsteiger mach mal mild.
Ja, genau.
Komm noch nicht gleich mit der Geschmackskanone.
Nee, also ich würd...
Gefällig ist auch das Wort, was hier, glaube ich, gewählt hätte. Ja,
also ich würde vom Alkohol her sagen, Range 40 bis 46 Prozent und dann was nicht Torfiges. Genau.
Damit kriegst du die Anfänger. Ja. Okay. Jetzt habe ich die Frage, haben wir uns eigentlich für später aufgehoben, aber vielleicht ziehen wir sie trotzdem mal vor. Ich kann jetzt bei dir Qualitätsware und teilweise sogar Bio-Whisky erwerben. Viele Leute kaufen ihren Whisky, aber im Supermarkt. Kannst du in ganz wenigen Worten einfach mal Pro und Contra gegenfassen? Warum sollte ich, oder warum ist Supermarkt Whisky? Also da fallen mir jetzt natürlich diese Grossistenmarken wie eben Johnny Walker, ja, oder Kentucky, weiß ich jetzt gar nicht, natürlich ein. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Zeug und dem, was ich bei dir krieg?
Also gut, zum einen ist es natürlich die Beratung dazu. Man steht nicht...
Bei Aldi hat mir noch nie jemand zu Whisky
genau wollen. Das ist, also da...
Die gucken auch komisch, wenn du die Flasche aufmachst und probierst.
In der Hinsicht abgrenzen.
Nicht im Laden, erst draußen auf dem Parkplatz.
Und bei den Produkten selber ist es so, also dass die Supermarktware ist, wie wir es gerade schon kurz angeschnitten haben, die ist eigentlich nur darauf getrimmt, sage ich mal, dass es nicht brennt und dass er immer gleich schmeckt. Aber da
und ein bisschen Print macht nur.
Aber also wir haben es auch mal wieder verglichen vor einer Weile und es ist halt wirklich, also so dieser Eigengeschmack oder irgendwelche intensiven Noten oder Unterschiede, dass man sagt, das ist jetzt spannend, wenn man die vergleicht oder so. Das ist das, was da eigentlich immer fehlt dadurch.
Mhm.
Also dieses.
Also ist wahrscheinlich, ich habe eben nach der Einstiegsdroge gefragt, wahrscheinlich nach Kriterien für Einstiegsdroge Whisky zusammengestellt, das Produkt geschmacklich. Er muss möglichst vielen Leuten über einen möglichst langen Zeitraum gleichbleibend schmecken und dann kann man das machen, aber wenn man Welten entdecken und Geschichten hören will, dann guckt man sich vielleicht doch lieber mal bei dir um.
Das ja, und aber auch wenn man jetzt sagt, sowas, also man findet bei uns, sage ich mal, zum Einstieg trotzdem auch spannenderen Whisky, weil Whisky natürlich über die Zeit im Fass auch milder wird. Und wenn man da jetzt, also bei den einfachsten Whiskys, gut 3 Jahre müssen sie, aber da ist dann auch nichts Älteres drin und nach 3 Jahren in einem Fass, das jetzt nicht überragend hochwertig ist, dann hat der Alkohol eben doch noch einiges an Ecken und Kanten, die er jetzt nach 12 Jahren dann nicht mehr hätte. Also das ist schon auch was, der wird schon auch ausgewogener und runder mit dem Alter.
Mhm.
Das ist natürlich okay. was man dann mit einem besseren Whisky auch besser bedienen kann. Auch jetzt bei einem Einsteiger.
Okay. Genau, und wenn man Cola dazu tun will, wahrscheinlich auch Edeka eher als...
Dann tut's auch der Johnny Walker oder der Jack Daniels oder
also.
Der ist andere, Jim Beam, genau. Den Jim Beam gibt's dann, glaube ich, auch noch mit Apfelnoten und sowas, ganz
genau,
krass.
Genau, ja, oder Mit Honig gibt es ihn auch noch, ja.
Ach, ja, oh ja, das war aber Favorite-Getränk bei meiner Campingplatz-Community. Die ganzen Damen stehen auf Jim Beam Honey. Und ach, ja, die Mädels mögen es, ja. Ich lasse es einfach mal so stehen. Das ist so wie Ramazzotti mit After Eight-Geschmack, ja. Komisch. Okay. Aber gut.
Nee, ist natürlich auch eine Einstellung, ne? Entschuldige.
Du, jeder nach seiner Couleur und ich weiß ja, Mädels hängen ja mehr so am Likör, nicht an der Couleur.
Manche mögen es süß, ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, süß, das Gegenteil zu süß war eine ganz nette Geschichte nebenbei. Im Hyatt in San Francisco hatten wir irgendwie noch Gutscheine übrig und mussten die irgendwie verbraten. Also haben wir uns einen 18-jährigen Lafroig kommen lassen, der in dem Hyatt jetzt auch nicht ganz billig war, ist jetzt aber auch nichts ultra Ausgefallenes. Aber was ausgefallen war, waren diese Chlorgeschmackseiswürfel im 18-jährigen Lafroig.
Ja,
das war ein bisschen schade gewesen. Der Kellner konnte es gar nicht verstehen, dass wir den dann zurückgehen lassen, weil nee, wir haben ohne Eis bestellt. Ja, aber ihr braucht doch Eis. Nee,
ja, aber nicht dieses.
Eis. Ja, vor allem nicht dieses amerikanische Eis, was so lecker nach Schwimmbad schmeckt. Das geht halt gar nicht.
Kannst du nicht mal Cola trinken?
Oh, furchtbar. Und dann hauen die halt in so einen Whisky, in so einen echt guten Whisky, diese Eiswürfel rein. Also.
Das tut jetzt selbst mir
was war denn dein krudestes Erlebnis in die Richtung, Benedikt? Gibt es da irgendwas, was aus der Reihe fällt, was sich bei dir so eingeprägt hat, wie 18 Jahre Erfolg in Chlor?
Nee, also uns ist das Gleiche im USA-Urlaub schon auch passiert, dass man beim Bestellen extra das zusagt, kein Eis rein und nix. Aber das ist jetzt bei einem recht normalen Whisky passiert, sage ich mal. Das war jetzt kein Lafroig 18. Ja, ja. Also da wirklich schlimm ist mir da noch nichts passiert, sage ich mal.
Okay, sehr gut. Sehr schön. Gibt's auch Kunden, die zu dir kommen, sagen sie mit einem außergewöhnlichen Wunsch, also quasi mit Auftragsbeschaffungsarbeiten?
Ja, schon.
Okay.
Ja, gibt's eine ziemliche Bandbreite, also entweder einfach, dass man sagt, irgendein Whisky, den wir jetzt gerade mal nicht da haben, das ist dann aber ein relativ normaler Whisky. Trotzdem, das ist dann gar kein Problem. Den bestellen wir dann, also wir bestellen immer sonntags, dann geht der da mit und dann ist der zum nächsten Wochenende da. Wir hatten jetzt in letzter Zeit ein paar sehr eigenartige Anfragen, sage ich mal, aus dem Ausland auch und dann, ob es Mehrwertsteuer frei geht und Export. Und da ging es dann auch um Whiskys, wo ich mir dachte, also wo sollen wir den jetzt her haben? Also ging es um irgendeine Jubiläumsflasche zur Jahrtausendwende von Macallan. Habe ich dann...
Hört sich jetzt schon teuer
an. Ja, also habe ich dann bei Sotheby's noch gefunden. Ja, irgendwo weit fünfstellig, wo ich mir dann dachte, also wie sollen wir zu sowas kommen und wie sollen wir solche Sachen jetzt da immer im Regal haben, wenn das 21 Jahre her ist, dass die abverkauft wurden.
Naja.
Und ja, also das sind dann so Anfragen, hat man immer wieder mal, aber da können wir dann leider auch nicht weiterhelfen. Also da kann ich dann nur noch zum Auktionshaus verweisen.
Ja gut, bei Sotheby's. Muss auch erstmal den Zuschlag kriegen, ja, ne, wenn es versteigert wird. darf ich fragen, was die teuerste Flasche hier im Laden ist? Ich konnte noch nicht alle Etiketten lesen. Mhm. Ja. Aber was ist denn so der teuerste Tropfen, den ihr im Angebot habt?
Den ihr heute und den ihr jemals da hattet. Ich erweitere die
Frage. Also ja. Sehr gut. Es kommt aufs Gleiche raus. Das sind, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welcher wie viel kostet. Also wir haben zwei Whiskys, die knapp über 400 Euro liegen. Das ist einmal ein...
Aber für die 3-Liter-Flasche?
Nee.
Ja, für die Asbach-Hütchen-Bombe.
Das ist einmal ein 29-jähriger Bowmore. Also das war eigentlich aus 2017 eine Limited Edition. Da haben wir jetzt über einige Umwege vor ein paar Monaten nochmal welche ergattert. Und einmal aus der, also von einem unabhängigen Abfüller, die haben letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert und dafür ein paar Highlights abgefüllt, sage ich mal. Da haben wir jetzt noch einen 30-jährigen Blair Ethel Einzelfassabfüllung aus der Serie.
Wow.
Genau.
Auch dann um die 400
genau,
Euro,
ja.
Oder?
Genau, die beiden sind knapp über 400 Euro. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, welcher der für 410 und ja, okay. Aber so.
Also ist schon ein amtliches Sümmchen, ne, für ja. So flüssiges Gold.
Ja, aber es stimmt schon, was Benedikt vorhin gesagt hat. Der ist halt in einem Jahr sein Geld immer noch wert und wahrscheinlich sogar mehr wert. Also von daher, ich meine, nicht, dass das hier eine Kapitalanlagestube ist, aber du hast halt keinen Werteverlust auf dein Sortiment. Das ist natürlich schon toll.
Ja.
Du hast keinen Druck wie bei Backwaren, dass du Ablaufdaten einzuhalten hast, sondern...
Ja, also es nimmt den Druck schon ein bisschen raus. Also klar, man will natürlich trotzdem jetzt Sachen kaufen, die man dann auch wieder los wird, weil ja. Wenn es dann rumsteht, dann hat man ja auch...
Wie lange steht so eine super Spezialflasche im Schnitt normalerweise bei dir?
Das...
Weil es gibt ja wahrscheinlich wenig Leute, die reinkommen und sagen, hast du gerade einen 30 Jahre alten, was war das, Bowmore?
Also
und dann sagst du, ja, zufällig, hier habe ich so ein Fläschchen gerade für dich.
Nee, also am Anfang war da gar keine Nachfrage dafür da und ja, mittlerweile haben wir auch über die Tastings so ein paar Kunden, die dann eher sagen, wir sollen uns mal melden, wenn wir mal...
Ah, so rum.
An was Besonderes oder an was Sammelwürdiges rankommen.
Okay, da will ich jetzt auch nochmal nachhaken. Genau, weil zu deinem Geschäftsmodell gehören ja auch die Tastings, von denen du immer wieder in Nebensätzen sprichst bisher. Wie stelle ich mir so ein Tasting vor? Und ja, jetzt Corona macht es natürlich wahrscheinlich nochmal schlimmer. Aber tun wir mal so, als ob wir keine Pandemie hätten. Wie oft richtet ihr Tastings aus und wie schaut dann so ein Abend aus bei euch?
Also wie oft, das hat sich jetzt Corona-bedingt noch nie so richtig eingependelt, sage ich mal, ja. Dass wir so in so einen Rhythmus gekommen sind.
Und du hast ja kurz vor Corona den Start in deine Selbstständigkeit gewagt. Nochmal zum, also ich habe von kurz gerechnet, es müsste der 11. November 2019
genau,
gewesen
ja.
Sein.
Genau.
Ladeneröffnung und ab Februar, März hatten wir den ganzen Bums an
ja,
der Backe.
Genau.
Das ist also 3 Monate, um dein Geschäft einzurichten, aufzubauen und dann kam schon eigentlich der Worst Case für jeden jungen Unternehmer.
Ja.
Puh. Ja, da ich habe noch eine andere Lieblingsfrage, die stelle ich dir jetzt dann gleich, aber vielleicht erst nochmal zum
genau,
Tasting.
Genau, also im Normalfall läuft das Tasting so ab, also der Laden ist nicht groß genug dafür, deswegen sind wir im Storderer, im IBB Hotel drüben, in dem Nebenraum.
Oh, das kenne ich, das ist schön.
Eben, da stimmt auch die Essensqualität und genau, dann haben wir da 30 Gäste plus minus 1, 2, je nachdem wie es von den Gruppen her aufgeht und genau einen Referenten, der dann die Produkte vorstellt und genau, also es gibt...
Die Produkte wählt ihr aus oder ist es dann ein Firmenrepräsentant, Referent, der seine eigenen Vorstellungen hat nach... Oder habt ihr da einfach Schwerpunkte, dass wir heute machen wir nur Blended Whisky, morgen machen wir nur Irish und übermorgen Single Malt?
Oder Südküste, Nordküste, heute nur Torfig?
Nee, also wir wählen die Sachen selber aus und wir wollen jedes Mal die Bandbreite anbieten.
Also, okay, ja, macht ja Sinn.
Genau.
Das also ist cool. So kenne ich auch die
im
Tastings.
Im Normalfall... Ja. Steht dann ein amerikanischer Whisky am Anfang und dann geht's weiter mit 8 schottischen. Also insgesamt gibt's 9 Stück.
Führerscheine werden vor dem Tasting eingesammelt, oder? Und können am nächsten Tag abgeholt also, werden.
Wir weisen darauf hin, dass keiner selber heimfahren soll.
Okay, alles andere ist dann nicht
mehr. Am Ende muss es jeder selber entscheiden.
Ja, darf ich fragen, wie ihr dann bei dem Tasting die Geschmacksintensitäten staffelt? Ich gehe mal stark davon auch von sehr gefällig mild bis hin zu den komplexeren Themen.
Ja, genau, also soll möglichst alles dabei sein. Mhm. Immer auch was relativ Altes, mal was Junges, mal mild, mal torfig. Mhm. Mal ein amerikanischer und genau, wenn mich dann noch so ein...
Ich freue mich drauf, mit Carsten mal das erste Tasting bei euch machen zu können. Das wird, glaube ich, sehr spannend, wenn ich mich an mein erstes Tasting zurückerinnere. Das hat natürlich auch so aufgebaut, angefangen und ich glaube, der Abschluss war dann auch ein 16- oder 18-jähriger Erfolg gewesen. Und das war meine ersten Berührungspunkte mit Whisky. Zu der Zeit war ich noch hart auf Gin unterwegs. Und Gin ist ja gegenüber Whisky ja schon anders. Also auch gut, aber anders. Und ich muss sagen, der erste alte Lafroig hat für mich geschmeckt damals wie Bremsflüssigkeit. Mhm. Also es hat schwierig. Und gefühlt trinkt man sich so langsam, das hört sich auch wieder an, man trinkt sich daran, aber nein, man entwickelt einen gewissen Geschmackssinn oder eine gewisse Affinität, ist es eine Affinität oder ein eigenen Geschmack, was einem taugt oder nicht taugt. Und da ist die Welt des Whiskys halt so viel komplexer und so viel schöner gefühlt als jetzt Gin.
Ja.
Oder tiefer. Also nicht, es ist nicht schlechter, nicht besser. Es ist einfach gefühlt tiefer und komplexer. Ja.
Also gut, was jetzt wirklich die komplexeste Spirituose der Welt ist, da gibt's natürlich immer.
Oh, da gibt's bestimmt Glaubenskriege.
Immer Diskussionen, ja. Weil da auch die Rumtrinker das gern für sich beanspruchen. Und
das hört sich echt so wie 2 Fußballvereine an. Die Roten und die Blauen, die Rumtrinker.
Und
dann kommen die noch die um die Ecke, die sagen, Wöfkekow ist total guter Sekt.
Tasting ist dann so ein Abendessen mit Whisky.
Genau, ja, das zum, ist dann zum wirklich.
Ich habe sowas noch nie gemacht. Also ihr müsst da wirklich bei Adam und Eva anfangen. Dauert dann wahrscheinlich so 2-3 Stunden.
Länger. Also das ist wirklich abendfüllendes Programm dann. Also mit Essen und wir machen es dann auch bei uns so. Am Ende hat man ja meistens noch mal so 2-3 Whiskys in jeder Flasche drin. Die werden dann auch noch mal freigegeben, da sitzt...
Die müssen weg.
Ja, also...
zum Nachprobieren, genau. Ja, zum an den Geschmack erinnern.
Okay. Und damit, also wo dann die meisten Gäste noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde sitzen, dann ist es meistens so 12 am Ende, bis man nach Hause geht, also so.
Okay. Ja, nice.
Nein, weil wir waren ja vor ein paar Wochen und haben den Termin hier ausgemacht. Da meintest du auch so, nee, Freitag ist schlechter Tasting, Samstag auch Tasting. Ja. Also das scheint ja schon eine große, große Nachfrage zu geben.
Ja.
Und wenn du sagst 30 Leute, dann habt ihr da schon mal 60 Leute verköstigt an den 2 Tagen.
Ja, also Nachfrage ist auf jeden Fall da. Gerade beim Tasting ist es wirklich gar kein Problem, sage ich mal, da eins voll zu kriegen. Es ist halt eher ein bisschen schwierig, da dann, wie schafft man das noch, weil immer zeitlich mit reinzukriegen und...
Ja, das ist halt nach dem Arbeitstag.
Ja, genau. Und
das Tasting. Für euch ist es nicht nur Entspannung, denke ich mal.
Nee, also ich trinke ja beim Tasting auch keinen Whisky mit, also...
Du kennst die ja schon alle, du brauchst ja...
Ja. Nee, genau.
Don't get high from your own supply.
Ja, coole Geschichte. Nochmal vielleicht zurück zum Geschäft grundsätzlich. Eine meiner Lieblingsfragen in dieser Podcast-Reihe. Hast du es jemals bereut, den Schritt in die Selbstständigkeit? Wir haben eben kurz überrissen, du hast dir eigentlich den schlimmstmöglichen Zeitpunkt ausgesucht, um deine Selbstständigkeit zu starten.
Ja, also das
Wie oft wolltest du schon hinschmeißen?
Eigentlich immer im Januar, sage ich mal. Weil, also da ist dann wirklich so nach dem Weihnachtsgeschäft ist halt so ein richtiger Cut, wo man sagt.
Ja, ich muss im Januar 10.000 Rechnungen, angefangen bei der Garage, über Versicherungen, über. Da ist nicht mal Zeit für einen Blend bei Aldi.
Ja, genau. Und dementsprechend meistens noch irgendwie, dass man sagt, gibt's ja diesen Dry January auch noch, was ja einige machen, dass man sagt, Januar kein Alkohol.
Ach so, diese Vorsatzgeschichte.
Genau, zahlt man im Januar halt alle möglichen Rechnungen und da fallen wir im Januar dann halt hinten runter, sage ich mal.
Okay.
Wobei, also
Erfahrungswerte.
Mittlerweile, man weiß es ja.
Aber dafür hast du ja das Weihnachtsgeschäft direkt davor.
Ja, also mittlerweile bin ich jetzt drauf eingestellt.
Zahlt dein Arbeitgeber Weihnachtsgeld ganz viel? Ja. Lustige Frage, ne?
Aber ja, also jetzt, wenn man es vorher weiß, ist es kein Problem. Aber das war so gerade beim 1. Januar, stand man dann schon ein bisschen blöd da. Ja.
Ernüchternd, um der Nomenklatur zu bleiben.
Ja.
Ja, stimmt, ja, natürlich. Die Leute sagen, geben also Silvester nochmal Gas und Weihnachten war eh Völlerei und dann, jetzt bin ich erstmal total sauber und mache alkoholfrei und gehe ins Gym und ja, okay, das ist dann natürlich für so ein Genussmittelangebot schwierig.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, freut mich ja aber zu hören, dass trotz der widrigen Umstände, die ja die letzten Monate mitgebracht haben in dieser komischen Pandemiesituation, dass du nicht aufsteckst und so wie es anhört, ja auch noch deinen Laden noch ein bisschen weiter betreiben möchtest.
Ja, auf jeden Fall, ja, das ist schon der Plan.
Sehr schön.
Also den einen oder hast du sogar Expansionspläne? Ist damit zu rechnen, dass du jetzt hier nach Neuburg oder irgendwo im Altmühltal den 40er Spirit and Cigars aufmachen wirst.
Das habe ich nicht vor, nee. Also wenn Expansion, würde ich das noch sehen, dass man quasi im Bereich Rum als unabhängiger Abfüller noch was macht.
Also, was heißt unabhängiger Abfüller?
Fässer kaufen von Herstellern und dann unter einem eigenen Label entweder gleich abfüllen oder nochmal weiter lagern.
Also es ist gar nicht, du hast mir vorhin den Eindruck vermittelt, dass es Rumtrinker gegen Whiskytrinker ist, aber ist gar nicht so.
In der Diskussion, was das spannendere Produkt ist. Also
okay, aber die Communities halten trotzdem.
Ja.
Um also Neudeutsch
ich mag auch beides sehr gern. Also ich finde.
Stimmt, du hast ja auch ein paar.
Ja, also beim Rum muss man ein bisschen schauen, weil beim Rum darf man Zucker zusetzen. Was man ja beim Whisky nicht darf und es führt eben zu zwei sehr verschiedenen Arten von Rum. Aber es gibt schon sehr spannenden und sehr guten Rum auch.
Okay.
Deswegen, und ja, beim Whisky ist es halt.
Könntest du das hier im Laden machen oder dafür bräuchtest du wahrscheinlich größere Geschäftsräume,
ja,
oder?
Genau.
Wobei, das ist hier in Eichstätt jetzt nicht das größte Problem, an Immobilien heranzukommen.
Ja, wobei, also das ist jetzt noch nichts Konkretes, das ist jetzt nur so eine Idee, die ich seit einer Weile so hab.
Vielleicht braucht Eichstätt ja noch ein bisschen rheinhessischen Messwein für die vielen Kirchen.
Rheinhessischer Messwein. Keine Ahnung. Das macht ihr nach der Aufnahme untereinander aus, wie ihr euer Spirituosen-Imperium hier im Altmühltal aufbauen.
Das ist ein super spannendes Thema.
Ja, du, keine Ahnung. Vielleicht helfe ich euch auch hier und da. Gibt's irgendwie, jetzt kommen wir in den Alltag, an den anekdotischen Teil der Aufnahme. Gibt's irgendwas, wo du sagen könntest, das war mein allerschönstes Erlebnis?
Gibt's jetzt kein einzelnes, wo ich sag so, das war jetzt das Highlight, aber
jeder Kunde, der grinsend aus deinem Laden geht.
Oder? Ja, nicht
unbedingt. Also ähnlich wie Heike und ich damals komplett gewaut waren von, oh mein Gott, was war das?
Ja, eigentlich, wenn ein Kunde was mitnimmt, ohne es probiert zu haben und dann wiederkommt und sagt, es war genau richtig, das hätte ich jetzt gern nochmal. Also das ist für mich so das Beste, was passieren kann.
Weil dich das in deiner Philosophie einfach bestärkt und auch in deiner Beratungsleistung.
Genau, weil man dann halt weiß, man hat's quasi das richtig verstanden und richtig beschrieben und eben, also das ist dann ja mehr Bestätigung für das, was man macht, als direkt nach dem Einkauf.
Zufriedener Kunde. Die Zufriedenheit. Ja.
Deswegen, genau.
Wie ist denn dein Klientel überhaupt aufgebaut? Kann man da Unterschiede machen? Ich könnte mir vorstellen, dass mehr Mandal als Weiber, aber vielleicht auch wahrscheinlich eher 40 plus als U30 oder ist einfach quer durch?
Also was wir wenig haben, ist, würde ich mal sagen, Ü70. Das ist eigentlich gar nicht die Kundschaft.
Die Generation, die den Alkohol nicht trinkt, oder kann das damit zusammenhängen?
Ja, also ich habe so den Eindruck, das ist eine Generation, die quasi diesen Hype und diesen Aufwand und so nicht nachvollziehen kann.
Kannst du das beurteilen? Was trinken Ü70 mit Menschen?
Also, wenig Spirituosen insgesamt.
Der Klosterfrau Melissen.
Also, ja, vielleicht, also ich weiß es jetzt nicht, was sie dann trinken. Ich sehe halt nur, das sind Leute, die laufen vorbei und kommen nicht rein, während...
Und du siehst ja auch Interesse. Ja. Nicht? Wer guckt in die Auslage oder wer guckt
los,
einfach geradeaus?
Während jetzt relativ junge Zielgruppe schon auch dazugehört. Also ich würde mal so sagen, ab 20 gehört schon auf jeden Fall dazu.
Man muss dazu sagen, Eichstätt hat eine sehr, sehr große Universität hier. Das spielt da wahrscheinlich mit rein, oder? Oder gibt es da Unterscheidungen zwischen Zugrosten, Studenten und lokaler Jugend?
Katholisch und evangelisch.
Ja, evangelisch gerade hier.
Eigentlich nur katholisch, Entschuldigung.
Nee, also das sind ja oft so Unterscheidungen, das kriegen wir ja auch nicht mit, sage ich mal, weil wir erfahren ja meistens keine Namen und dann jetzt auch noch mit...
Ja, kann ja sein. So einen typischen Studenten erkennt man normal schon und der unterscheidet sich auch von jemandem, der eine Banklehre macht. Hätte ich jetzt so gesagt. Aber es ist ja auch wurscht. Nee, mir geht's einfach bloß um das Klientel als Ganzes. Wer springt mit auf den Whisky-Hype-Train?
Ja, also das jüngere Publikum ist eher beim Gin noch, würde ich sagen. Ja. Beim Rum auch noch eher. Jetzt, weil Rum kommt jetzt gerade so nochmal der Hype, hätte ich gesagt. Also ich denke, in 5 Jahren wird es beim Rum nochmal anders ausschauen, als es jetzt ist.
Okay. Also Rum wird der neue Gin oder wird Korn der neue Gin? Ich habe gehört, Korn ist auch so ein Geheimtipp, ja, hochwertiger.
Aber auch schon länger, oder?
Korn, ja, ist schon ein bisschen länger.
Ja, also ich...
Gefühlt ist das Gin-Ding ja auch so ein bisschen rum, aber es ist auch nur so ein Bauch.
Also es gibt so Trends, von denen hört und liest man, sage ich mal, die sich bei uns nicht zeigen. Das ist Tequila und Korn und Mezcal.
Korn habe ich mitbekommen, aber Tequila gar nicht.
Also irgendwie. Ich habe so gelesen, irgendwie Verkaufszahlen steigen und solche Dinge, aber dass uns jemand danach fragt, ist dann noch nicht passiert.
Wollte nicht
beim Beischlepper auf. Also hast du keine 400 Euro frische Korn verkauft. irgendwas wollte ich, ach so, genau. Wie ist denn, wenn ich fragen darf, wie ist denn der Split oder der Mix zwischen Online und Offline? Also wie stark ist dein Online-Geschäft gegenüber dem lokalen In-Store-Geschäft?
In dem Vergleich nicht stark. Also das ist...
Also Online eher auf der
Online ist eigentlich nur was für wirklich irgendwelche Raritäten, an die wir mal rankommen. weil wir ja auch nur so, also sage ich mal, bei den Suchmaschinen irgendwie auf die vorderen Plätze kommen. Also da landen wir ja nur, wenn es halt wirklich sonst schwierig zu finden wird. Und da funktioniert's dann auch gut. Also wenn man jetzt wirklich mal eine Rarität hat, die ist dann auch gefragt. Aber jetzt so ist es schon auf jeden Fall nur so klein nebenher.
Okay. Okay. Ja, cool.
No.
Das ist doch sehr, sehr, sehr.
Ja, dann kommen wir schon auf die Zielgerade. So Fragen, die ich hier gerne eigentlich in jeder Podcast-Folge stellen werde, ist so, mich fasziniert ja dieser Visionärsgedanke. Das hast du ja, glaube ich, auch schon mitbekommen. Nicht? Menschen, die eine Idee haben und die dann auch wirklich gegen mehr oder weniger große Widerstände durchsetzen und durchziehen. Ich denke mir, das ist auch gerade bei dir. Wir haben über den Start deines Geschäfts geredet. Hätte ungünstiger nicht sein können. Vielleicht gibt es trotzdem was du anderen Visionären, Mitvisionären an die Hand geben würdest, so als Ratschlag?
Also ich würde jetzt grundsätzlich mal sagen, weil so ging es mir eigentlich am Anfang von der Idee auch, dass man sich mehr Sorgen macht, als nötig sind. Und
also der Ratschlag wäre, atme tief durch und mach's trotzdem.
Eigentlich schon,
weil es
Don't panic.
Genau, weil, also wie gesagt, man hat ja irgendwie, sage ich mal, wenn man es jetzt weniger rational betrachtet, hat man immer so das Gefühl von so einem Totalverlustrisiko, falls es nicht funktioniert. Aber das ist ja eigentlich nicht so.
Also, du kannst, wenn du morgen, ne, du hast immerhin noch Alkohol für wie viele Jahre?
Ich werde es
im Lager.
Na, noch guten, ja. Also,
nein, ich mache mich nur lustig. Komm, sag bitte, was du sagen wolltest.
Gut, das ist in meinem Leben nicht mehr trinkbar, sage ich mal. Aber nee, also ich hab's Gefühl, dass das sowas ist, was jetzt auch bei Freunden von mir immer so ein Thema war, die auch schon überlegt haben, ob sie vielleicht sich irgendwie selbstständig machen, dass man da eigentlich...
Also, glaubst du, das ist so ein deutsches Ding oder so ein Erziehungsding, dass man da so konservativ ist? So nach dem Motto, Bub, Tochter, lern was, geh zur Bank, das ist was Sicheres.
Genau, geh zur Bank.
Ja, okay, Bank ist jetzt alles andere als früher. Sicher, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Glaubst du, das ist so ein soziodemografisches Deutschding? Weil ganz ehrlich, mir ist der Gedanke auch nicht fremd. Lern was Gescheites. Ich hatte lange Diskussionen mit meiner Mutter über meinen beruflichen Werdegang.
Ja, also ich glaube schon, dass es bei uns in Deutschland besonders verbreitet ist. Also wir haben schon verhältnismäßig wenig Neugründungen, sage ich mal, insgesamt.
Vielleicht bist du als Jungunternehmer, der, ich weiß nicht, wie lange musst du noch studieren? Bist du kurz vor deinem Bachelor?
Nee, ich habe noch zum Bachelor noch 3 Semester nach diesem.
Okay.
Genau, und dann.
Das ist ja nix.
Das ist ja auf eine Arschbacke quasi. Bis zu Pandemieende bist du auch fertig. Ja, okay, just kidding. Just kidding. Nein, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, war, was mir im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit in den letzten Jahren, sind mir sehr viele US-amerikanische Startups unter die Finger gekommen, die mit tollen Produktideen rausgekommen sind, Inhaber geführt oder von irgendjemand Jungen damals gegründet. Gefühlt sind aber die US-Amerikaner da sehr viel, muss ich sagen, wandelfreudiger und verkaufsfreudiger, was ihre Unternehmen angeht. Also die pushen quasi Unternehmen, haben ein tolles Produkt, haben ihren Zenit, verkaufen dann für viel Geld irgendwo anders hin und machen den nächsten Shit oder the next big thing oder whatever. Gefühlt sind die Deutschen, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, vielleicht ist die neue Generation oder die junge Generation an Gründern da auch ein bisschen anders drauf. Aber bei vielen deutschen Unternehmen hat man ja immer so das Gefühl, das habe ich aufgebaut, das habe ich groß gemacht, damit möchte ich auch weitergeben, ich möchte das weiter behalten.
Mittelstandsgedanke, ne?
Genau, wo der amerikanische Unternehmer das Ding monetarisiert, für ein paar Millionen verkauft und dann das nächste Ding anpackt.
Ja, wie siehst du das? Ich glaube schon, dass das in den USA, sage ich mal, beliebter ist, das so zu machen. Wobei das jetzt natürlich ein Thema ist, da bin ich noch so weit weg, da habe ich mir jetzt wenig Gedanken gemacht dazu. Also.
Okay.
Ich glaube, das hat mit vielen Faktoren zu tun, und auch wenn wir hier ein bisschen vom Weg abkommen, aber ich glaube, der Deutsche, so kartoffelig, wie sich das anhört, ist, glaube ich, grundsätzlich verwurzelter mit dem, was er tut und dem, wo er herkommt.
Was er geschaffen hat auch, oder?
Und was er geschaffen hat, genau. Guck dir an, wie schmerzbefreit so ein Amerikaner im Nordfall ist. Der zieht heute von New York nach Los Angeles und denkt sich nichts dabei. Und der Hamburger, der nach München runter muss, der leidet erst mal ein Jahr, weil ihm seine Küste fehlt.
Entwurzelt.
Ja. Und genau das Gleiche gilt natürlich für Unternehmen gleichermaßen, würd ich jetzt sagen. Das habe ich aufgebaut, ja. Da steckt mein Schweiß, mein Blut drin, mein Kredit von Anno Dazimmer. Das gebe ich nicht her. Ich glaube, das ist schon so ein Gedankending.
Ja, genau. Und vielleicht vorher noch mal zu dem vorhergehenden Thema, was mir auch aufgefallen ist jetzt so in meinem Umfeld, ist, dass die Leute auch sich zu sehr an so, also dass sie auch, sage ich mal, die Hürden so überschätzen. Also wenn man jetzt einfach mal aufs Amt gehen und ein Einzelunternehmen oder ein Kleinunternehmen anmelden, das ist total schnell erledigt. Aber
ja, in Eichstätt. Hast du das mal in München probiert?
Das noch nicht.
ganz kurzer Exkurs. Also meine Gewerbsummeldung, ich bin ja auch selbstständig, hat in Eichstätt ungefähr 10 Minuten gedauert. Nehmt das, ihr Münchner vom KVR. Da kommst du unter 4 Stunden nicht raus. Na, entschuldige.
Ja, also war bei mir auch so, ging schnell hier in Eichstätt. Konnte man sich nicht beschweren.
Aber du rufst grundsätzlich zu mehr Optimismus und Positivismus auf und sagst, Leute, wenn ihr eine Idee habt, setzt sie um, bleibt dabei und nicht von Oma oder anderen konservativen Kräften das Thema schlecht reden lassen.
Ja, und also ich habe halt jetzt
sorry auch an alle
oft
Omas.
Den Eindruck, dass man so, sage ich mal, die Dinge, wovor dann viele Angst haben, dass die ein bisschen überbewertet sind. Also zum Beispiel habe ich es jetzt öfter gehört, dass es dann immer heißt, ja, aber GmbH und Stammkapital und dann muss ich bilanzieren. Aber es gibt ja eigentlich, warum braucht man gleich eine GmbH? Man kann ja auch einfach mal ein Einzelunternehmen machen.
Eine GmbH gibt es dann immer noch Steuerberater.
Ja.
Brauchst du allerdings als Einzelunternehmer auch schon hier in Deutschland. Also würde ich jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, besorgt euch da jemanden.
Bin ich auch froh, dass ich da wirklich von Anfang an das hab.
Aber es geht halt wirklich um Unternehmergeist, nicht? Das ist, glaube ich, was du hier auch ausstrahlst. Einfach Idee haben. Und letzte Woche waren wir bei Petra in dem Wollladen, die hat eine ähnliche Geschichte erzählt. Die hat zurückgeblickt auf über 40 Jahre in der Bank. Die hätte, weiß ich nicht, Löffel stehlen müssen, um ihre Rente zu verlieren. Und die hat gesagt, Leute, das ist nicht mehr meine Welt. Hier ist was frei, ich gehe da rein, ich habe schon lange die Idee. Ich ziehe das jetzt durch und mache das einfach.
Ja.
Gehört Mut dazu. Es gehört trotzdem jede Menge Mut dazu. Bei Petra vielleicht noch mehr als bei dir jetzt, ohne dir nahe treten zu wollen, weil du viel weniger zu verlieren hast. Aber ja, so ein Pioniergeist, Visionsgeist. Ja, Leute, habt ihr gehört? Und jetzt raus am Montag.
Seid mutig.
Zum Gewerbeamt und anmelden.
Genau.
Okay, Benedikt, das hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist noch die letzte Frage. Wer dich besuchen will, kann nach Eichstätt kommen und direkt unterhalb vom Marktplatz, hinterm Rathaus quasi, findet man dich in der Pfahlstraße 39. Wer sich informieren will über dich, du hast vorhin über Online-Shop geredet etc., wo findet man dich sonst noch in diesem Internet?
Also ansonsten Social Media mäßig eigentlich nur auf Instagram.
Oder?
39 Spirits and Cigars. Also das okay. ist kein kaufmännisches und, sondern ausgeschrieben. Aber genau.
Okay. Homepage findet man sich.
Ich habe die ist der
gefunden. Ich habe es natürlich nicht.
39sc-shop.de. Aber eigentlich kommt man am einfachsten zu allem, wenn man einfach auf Google 39 Spirits and Cigars eingibt.
39 Spirit langt in meinem Fall, dann kommt der Rest schon genau, vorgeschlagen. Ja.
Dann hat man.
Ich muss bei den 39 immer noch schmunzeln. Wir haben uns so einen Kopf drüber zerbrochen, wie der Benedikt denn auf die 39 kam. Wir haben uns vorher nicht die Adresse angeschaut.
Ja, manchmal ist es so einfach.
Aber ich glaube, Benedikt wollte noch was sagen. Ich bin ins Wort gefallen. Entschuldigung.
Ja, war jetzt nicht mehr viel. Genau, dann hat man halt den Google Maps Eintrag vor sich mit Öffnungszeiten und allem und Link.
Ja, sag die noch schnell, wann findet man dich oder euer Geschäft?
Also wir haben montags haben wir geschlossen und dann Dienstag, Donnerstag und Freitag 12 bis 18 Uhr und Mittwoch angepasst an den Wochenmarkt 10.30 Uhr bis 18 Uhr und
Whisky Frühstück und dann auf dem Wochenmarkt.
Samstags dann 10 bis 18 Uhr.
Was okay, ja also
relativ
Leute.
Eichstätt untypisch ist okay. bis 18 Uhr. Aber ja. gerade mit dem Probieren lassen ist halt lieber um 5 als um 10 in der Früh. Deswegen.
ist ja kein Weißbier, ne? Eine Frage noch, wenn ich jetzt gesteigertes Interesse habe, ein Tasting von euch zu besuchen. Gehe ich dann über eure Homepage, über Instagram oder über Facebook?
Über die Homepage. Wobei die Termine fürs neue Jahr noch nicht ganz fix sind. Also das dauert noch 3, 4, 5 Tage, bis das online ist. Mhm. Aber genau, dann steht's da. Oder man kann sich auch beim Newsletter anmelden. Also da kommt von uns sonst keine Werbung, sondern der ist wirklich dafür da, dass man eine Nachricht kriegt, wenn wir neue Tastings haben.
Super.
Sehr schön.
Ja, dann.
Und du hast gesagt, die Tastings sind im IBB-Hotel, genau, ja. ne? Ja. Ja, das ist ja perfekt. Da kann ich auch nur eine Empfehlung aussprechen. Sehr schöne Zimmer.
Da, bis dahin auch wieder.
Werde ich mich fürs nächste Tasting mal anmelden.
Blick auf nicht zugebaute Brücken.
Ach komm, die Brücke war doch fast fertig gewesen.
Ja, ja, die haben vorhin drüber geredet. Ja. Die Brücke wird fertig. Aber das ist eine ganz eine andere Geschichte.
Das ist ein Insider.
Oh, Benedikt,
ja, cool.
Vielen, vielen Dank, dass du uns hier hattest.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, und damit warten wir und gucken mal, was nächste Woche passiert. Bis bald.
Guten Abend und tschüss.